Danke für die nette Intro und nochmal guten Morgen an alle, die um die Zeit schon wach sind und hier zuhören. Ich möchte heute was erzählen über Internet of Things. Dazu vielleicht erstmal eine kleine Definition, was ist das überhaupt? Wir alle sehen das zunehmend in der Haustechnik, Home Automation. Dann gibt es so ein paar andere Punkte, die immer wieder genannt werden. Das ist Smart City. Smart Grid ist vor allem, was wir da sehen, der Stromzähler. Als Anekdote, heute sind die Stromzähler, die intelligenten, so fein auflösend, dass ich allein vom Stromverbrauch feststellen kann, was in dem Haushalt gerade für ein Fernsehprogramm läuft, weil nämlich der Fernseher unterschiedlich Strom braucht, je nachdem, ob das Bild, wie viel Weißanteil oder wie viel Schwarzanteil da drin ist. Und damit kann man zum Beispiel allein über den Stromzähler wissen, was da gerade geschaut wird. Industrielles Internet, Stichwort Industrie 4.0, das ist vor allen Dingen ein Begriff, der im deutschen Sprachraum als Buzzword sehr umgeht, der ist im englischsprachigen Raum nicht so. Da spricht man eher von Internet of Things ganz allgemein als Größeres. Auto ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben schon Probleme gesehen, wo über das Auto, das angebunden war ans Internet, über irgendwelche Multimedia-Teile, angegriffen wurde in das, zum Beispiel in die Bremse des Autos. Also wir sehen dort Security-Probleme. Dann haben wir Medizintechnik, da werde ich auch ein Beispiel haben noch, Einzelhandel und ganz, ganz viele andere Punkte, wo also Internet of Things, also irgendein Ding, was vorher ein Device, ein Gerät des täglichen Gebrauchs ist, hat jetzt plötzlich einen Internetanschluss. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, was das macht, aber etwas weiter ausholen. Wir sprechen von Sicherheit im Deutschen und wir haben im Deutschen nur das Wort Sicherheit. Im Englischen gibt es zwei, nämlich Safety und Security. Beide werden mit Sicherheit im Deutschen übersetzt. Im Englischen ist aber in der Fachliteratur zu dem Thema Computersicherheit sind es zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Nämlich Safety beschäftigt sich mit dem Schutz vor irgendwelchen unwahrscheinlichen, typischerweise natürlichen, also physikalisch bedingten Ereignissen, dass dadurch keine Verletzung stattfindet. Also ein Reifenplatzer beim Auto oder irgend sowas. Ja. Das heißt, in dem Fall ist der Gegner in Anführungszeichen die Physik, mal ganz salopp gesagt. Bei der Security beschäftigen wir uns mit dem Schutz vor einer Bedrohung und in dem Fall ist der Gegner ein Mensch oder mehrere. Und wir sehen sofort, dass die Fragestellungen hier ganz andere sind. Zum Beispiel hat die Industrie, Fahrzeughersteller oder ähnliches sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Safety. Das heißt, die können das wirklich gut. Da gibt es auch Methoden, die uns gestatten, die Safety-Analyse recht genau zu machen und wirklich zu wissen, was man tun muss, dass die gegeben ist, die Sicherheit im Sinne von Safety. Bei der Security werden ständig neue Lücken entdeckt. Das heißt, es ist sehr schwierig, ein Gerät von Anfang an sicher zu machen im Sinne von Security, weil halt Menschen sehr kreativ sind, neue Angriffe auf sowas zu finden. Die Security hat drei Aspekte, die hier wichtig sind. Das eine ist die Geheimhaltung, Englisch Confidentiality. Da fällt die Privacy zu einem großen Teil drunter. Dann haben wir die Integrität von Daten. Wir wollen nicht, dass Daten ungefragt verändert werden. Beispiel Banküberweisung. Ich möchte nicht, dass jemand von meinem Konto irgendwas ungefragt abbuchen kann. Das wäre Integrity. Und Verfügbarkeit. Das heißt, wir wollen, dass die Computersysteme, wenn ich sie brauche, verfügbar sind. Und nicht ein Angriff das Computersystem außer Betrieb setzt. Ein Beispiel für so einen Angriff sind die letzten Wellen von Ransomware, wo irgendeine Malware auf dem PC anfängt, meine Daten zu verschlüsseln und Lösegeld zu fordern. Das ist ein Angriff auf die Verfügbarkeit. Dann möchte ich einen Begriff einführen, der so aus der Security- und Hacker-Szene kommt, nämlich die Frage, wem gehört das Gerät? Im Sinne von, wer kontrolliert das Gerät? Die Frage ist also, who owns the device? Und laut der Überlieferung hat es irgendjemand mal die Ownage mit P vorne geschrieben und seitdem heißt es Pwnage, man kann es schwer aussprechen. Ich möchte es aber als Begriff in der Folge, als Wortschöpfung in der Folge von dem Vortrag auch verwenden, weil das Wort eigentlich das sagt, was man ausdrücken möchte. Das heißt, wem gehört der Computer? Wem gehören die Daten im Sinne von, wer kontrolliert sie? Das heißt, wenn ich irgendeine Cloud-Anwendung benutze, dann gehören in dieser Definition die Daten dem Cloud-Provider und nicht mir, weil der die Kontrolle drüber hat. Das heißt, Sie kennen eh das T-Shirt, Cloud gibt es nicht, sondern das ist nur ein Computer, der jemand anderem gehört. Das ist genau der Punkt im Sinne dieser Wortschöpfung, Ownage. Ein Beispiel, Verschlüsselung. Was muss ich fragen im Sinne von Ownage? Man hört immer wieder, Skype ist ja verschlüsselt, ich kann damit sicher telefonieren. Die Frage, die man stellen muss, wer hat den Schlüssel? Wenn du mit Skype telefonierst, hast du den Schlüssel dafür. Weil wer den Schlüssel hat, hat Zugang zu dieser Kommunikation. Ownage, ja? Dazu ein Zitat von Kurt Sauer, der war irgendwann mal bei Skype Sicherheitsbeauftragter in Deutschland. Dem ist der Interviewer da ziemlich zummig gestiegen, um rauszufinden, ob die jetzt zuhören können oder nicht. Und nachdem er dann so ein bisschen in die Ecke gedrängt war, hat er gesagt, ich werde Ihnen nicht sagen, ob wir dabei zuhören können oder nicht. Das war 2007. Wir wissen heute, dass Sie zuhören können, dass die Geheimdienste in Deutschland oder wo auch immer dort zuhören können, wenn Sie wollen. 2007 war das noch nicht so klar, aber nach der Aussage hat man ziemlich gewusst, in welche Richtung das geht. Das war übrigens auch vor Snowden, also zu einem Zeitpunkt, wo wir vielleicht noch ein bisschen naiver waren, was die Möglichkeiten des Abhörens betrifft. Ein weiteres Beispiel aus dem allgemeinen Computerbereich, also noch nicht Internet of Things, ist eine sehr eindrückliche Liste von Data Leaks mit mehr als 200 Fällen, mit jeweils für jeden Fall einige Millionen Datensätze, also bis zu einige Millionen Datensätze. Verlorene Daten ist ein Euphemismus eigentlich für gestohlene Daten. Da hat irgendjemand Zugriff drauf bekommen, der den Zugriff nicht haben sollte. Aus diversen Bereichen, Gesundheitsbereich, finanzielle Daten, also zum Beispiel Kreditkartendaten, E-Mail-Daten, aber unter anderem auch Dating-Sites. Das hat auch zu Selbstmorden geführt. Da haben sich also dann in der Folge Menschen umgebracht, weil ihre Daten geleakt wurden. Ja. Jetzt stellen wir uns vor, solche Dinge passieren mit Zugriffen auf Internet of Things, also auf zum Beispiel Home Automation. Wenn jetzt plötzlich jemand Geräte kontrolliert und damit Einfluss hat, nicht nur auf die Daten, auf die Geheimhaltung der Daten, sondern auch was damit tun kann. Bei Kreditkartendaten ist es schon der Fall. Da haben wir auch Angriff auf die Integrität, weil ich mit so Kreditkartendaten natürlich Geld überweisen kann. Im Internet of Things Bereich wird es noch ein bisschen schwieriger. IoT-Geräte haben die Eigenschaft, dass sie ihre Umwelt kontrollieren können. Das heißt, wir haben einerseits Sensoren, die irgendwelche Messwerte erfassen. Wir haben Aktuatoren, die die Umwelt beeinflussen können. Ein Beispiel ist ein Türschloss, ein elektronisches. Da möchte ich gerne, dass wenn ich vor dieser Tür stehe, sie mir aufmacht, dass aber diese Tür nicht aufmacht, wenn irgendjemand anders da rein will. Ein anderes Beispiel ist Heizung. Und jetzt stellen wir uns vor, analog wie die Verschlüsselung von Daten auf der Festplatte vom Computer und Erpressung, was passiert, wenn jetzt plötzlich meine Heizung nicht mehr geht und jemand fordert Lösegeld, dass ich im Winter heizen kann. Ja, ist durchaus ein Szenario, was dort möglich wird. Also die Frage, was passiert, wenn dieses Device geowned wird im Sinne von dieser netten Schreibweise mit dem P vorne. Das heißt, wir haben zwei Attribute von Security, die hier wichtiger werden. Das eine ist die Verfügbarkeit. Das heißt, wenn dieses Gerät nicht verfügbar ist, dann sind essentielle Funktionen in meinem Haushalt plötzlich nicht verfügbar. Und die Integrität wird wichtiger, weil wenn jemand kontrolliert, wann dieses Türschloss aufsperrt, das ist Integrität, dann kann er zum Beispiel Leute dort reinlassen, die ich eigentlich nicht will, dass die in mein Haus oder meine Wohnung kommen. Das heißt, die Fragestellung der Integrität wird wichtiger. Der Bruce Schneier, Das ist ein Forscher, der sich mit Security beschäftigt hat, dazu eine interessante Sache, also einen interessanten Gedankengang beigesteuert. Der hat gesagt, wir können die Sensoren betrachten als Augen und Ohren des Internets und die Aktuatoren, also die, die irgendwas tun, als Hände und Füße. Und das, was dazwischen ist, ist das Gehirn. Und was wir also tun, ist ein Internet bauen, was Sinne hat, denkt und Aktionen ausführen kann. Und das ist die klassische Definition von einem Roboter. Das heißt, wir bauen eigentlich einen erdgroßen Roboter mit Hilfe des Internets und merken eigentlich gar nicht, was wir da tun. Natürlich ist es kein Roboter, der im Sinne von einer globalen Idee irgendwie agiert, sondern es sind viele kleine Programme im Internet, die irgendwas tun. Also der hat kein Bewusstsein in dem Sinn. Aber nichtsdestotrotz tun wir da was, was wir eigentlich zu wenig verstehen. Und er sagt dann salopp, wenn wir dem Internet Hände und Füße geben, dann hat es auch die Möglichkeit zu schlagen und zu treten. Ein Beispiel aus der Vor-Internet-Zeit, aus den 80er Jahren, das ist eine Bestrahlung, die heißt Terak 25. Die ist deswegen interessant, weil dieser Fall sehr genau wissenschaftlich nachher untersucht worden ist. Diese Bestrahlungseinheit hat Menschen zu Tode bestrahlt, weil die Software nicht gut war. Ja. Das ist nachher von der Nancy Leveson unter anderem, die ist das L da in dieser Literaturreferenz, sehr genau untersucht worden, was da alles falsch war. Und es gibt eine impressive Liste, eindrückliche Liste von Dingen, die da schiefgelaufen sind. Unter anderem hat das Ding mehrere parallele Prozesse gehabt und hat es nicht korrekt synchronisiert, sodass da die Daten nicht konsistent waren. Und das war aber vor der Internetzeit. Und wir wissen heute, also medizinische Geräte haben heute einen anderen Status, die werden typischerweise zertifiziert und dürfen dann nur nach so einer Zertifizierung in Verkehr gebracht werden. Das macht aber heutzutage, wenn diese Geräte im Internet dann sind, zusätzliche Probleme, weil ich dann, wenn ich diese Zertifizierung habe, ist es ganz schwierig, wenn ein Fehler in diesem Gerät, also ein Security-Problem auftritt, das zu fixen, weil ich darf die Software nicht ändern, sonst verliere ich die Zertifizierung. Das heißt, wir haben da einen Widerspruch zwischen zertifizierter Software und Software, die man über die Lebenszeit ändern muss, weil neue Sicherheitsprobleme aufgetreten sind. Sicherheit in dem Fall im Sinne von Security. Gibt es also ziemlich Dinge, die einen nervös machen können, wenn man liest, wie, was für einen Zustand bezüglich Security solche medizinischen Devices haben. Wenn wir jetzt ein Netzwerk dazu nehmen, das war 80er Jahre, das Ding hing nicht am Netz. Wenn wir heute ein Netzwerk dazu nehmen, dann bekommen wir schlimmere Angriffe. Warum? Wir sprechen hier von Economy of Scale, wobei Economy ein bisschen ein schönfärberischer Begriff für Angriffe ist, aber der gleiche Angriff, den jemand entdeckt, funktioniert eben nicht nur auf einem Gerät, sondern auf allen Geräten, die gleich sind und im Internet hängen. Beispiel 2016 gab es einen großen Angriff auf einen Security-Blogger. Der Brian Krebs hat so Dinge gemacht wie ein Unternehmen aufgedeckt, die Denial-of-Service-Attacken verkauft haben. Das heißt, da kann man mieten und sagen, ich möchte gern den Computer im Internet so mit Datenmüll zuschütten, dass der nichts mehr tun kann. Und dann zahlt man ein bisschen Geld und dann machen die das für einen. Ja? Und die Identität von den Leuten, die das gemacht haben, das waren zwei Israelis, die dann in der Folge verhaftet worden sind. Und das hat dem natürlich, dem Krebs, einiges an Gegenwind eingebracht. Aber der macht das regelmäßig, also der lebt gefährlich. Dieser Angriff war insofern neu, als das sogenannte Internet of Things Devices waren, nämlich geownte Webcams. Das heißt, die Webcams, die dort verwendet worden sind, haben so schleißige Sicherheits- gehabt, dass sie sehr einfach zu ownen waren. Und die Leute, die diesen Angriff gemacht haben, haben also zigtausende solcher Webcams verwendet, um den Brian Krebs, seinen Blog, damit Traffic zuzuschütten. Mit 620 Gigabit pro Sekunde war damals der Highscore. Inzwischen sind wir weit über ein Terabit, was da möglich ist. Also ein paar Tage später schon ist der Rekord wieder gebrochen worden. Und für mich einfach die Sache, der Angreifer hier hat die Funktionalität von dem kontrollierten Gerät komplett ignoriert, sondern hat einfach diese Webcam benutzt, um andere anzugreifen. Aber dass das Ding eine Webcam ist und diese Dinger potenziell in Wohnzimmern stehen und wenn ich dieses Gerät kontrolliere, ich auch in dieses Wohnzimmer reinschauen kann, das hat der Angreifer überhaupt noch, sage ich jetzt mal, nicht beachtet. Ja. Das waren einfach Computer, die man benutzen kann für irgendeinen Zweck, aber die eigentliche Funktionalität von dem Device hat er noch nicht beachtet. Also stay tuned, da passiert sicher noch was. Was wir hier jetzt haben, wenn man sich diesen Fall genau anschaut, wir haben eigentlich ein Marktversagen, weil dem Käufer dieser Webcam, der interessiert sich nicht für die Sicherheit von dem Ding. Der interessiert sich für den Preis und der bringt es einfach in Verkehr. Der Verkäufer interessiert sich auch nicht. Das ist meistens irgendeine asiatische Firma, die interessiert sich dafür, das Ding so schnell wie möglich auf den Markt zu werfen und möglichst wenig Geld in die Entwicklung zu investieren. Das heißt, der Käufer weiß typischerweise gar nicht, dass seine Webcam für irgendwelche Angriffe verwendet wird, weil die Webcam weiter normal funktioniert. Also er kann sie als Webcam verwenden und die macht halt nebenher noch was anderes. Und der Verkäufer tut auch nichts dazu. Das heißt, die Leute, die davon betroffen sind, von diesem Angriff, sind weder der Käufer noch der Verkäufer. Und beide können zurzeit nach der jetzigen Gesetzeslage nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Also wenn meine Webcam irgendjemand anders angreift und ich nicht mal was davon weiß, gibt es kein Gesetz zurzeit, was da mir Probleme machen würde. Dito für den Anbieter. Und damit wird es in absehbarer Zeit sich auch nicht ändern. Der Bruce Schneier hat zu diesem Thema so ein paar, er nennt es Truisms, also so No-Nah-Punkte aufgezählt. Das heißt, im Internet ist Angriff leichter als Verteidigung. Als Angreifer muss ich nur einen einzigen Schwachpunkt finden. Als Verteidiger muss ich die ganze Angriffsfläche quasi absichern, die dieses Gerät hat. Und die ist potenziell sehr groß. Was die Sache nicht einfacher macht, ist, dass die meiste Software sehr schleißig programmiert ist. Das heißt, man kann auch böse sagen, wir können es einfach nicht. Also wir können derzeit keine Software machen, die sicher ist, wenn das Device in Verkehr gebracht wird, weil halt Leute kreativ nach Schwachstellen suchen und es sehr schwierig ist, alle diese kreativen Ideen, die jemand haben kann, wie man was missbrauchen kann, vorab zu finden. Dafür haben wir keine Methodologie. Bei Safety haben wir die. Da kann man sich überlegen, was kann alles ausfallen und schiefgehen und was passiert dann. Bei Security haben wir die nicht zurzeit. Deswegen ist es auch schwierig, irgendeine Zertifizierung zu machen und einen Zettel drauf zu picken, sicher, weil das gilt für eine gewisse Zeit, bis jemand einen Angriff findet und dann ändert sich diese Einschätzung. Der Bruce Schneier sagt auch, alles zusammenzuhängen und alles ins Internet zu verbinden, ist vielleicht keine gute Idee und liefert neue Verwundbarkeiten, die vorher nicht da sind, wenn das Device nicht connected ist. Und jeder muss die besten Angreifer abwehren können, weil natürlich ein Angreifer überall Zugriff hat. Bei der physikalischen Sicherheit muss ich mich nur muss ich mich nur beschäftigen mit den Einbrechern oder was, die bei mir in der Gegend sind. Und nicht die Besten ihres Fachs. Ja. Dann gibt es Gesetze, die die Sicherheitsforschung behindern. In den USA ist es der Digital Millennium Copyright Act, der mir verhindert, ein Gerät aufzumachen von einem Anbieter und genauer anzuschauen. In Deutschland gibt es so ein dubioses Gesetz über Hacking-Tools. Des einen Hacking-Tools sind des anderen Sicherheits-Research-Werkzeuge. Zum Beispiel ein Wireshark ist so ein Network Sniffer, den kann man natürlich verwenden, um Netzwerktraffic zu analysieren für gute und für böse Zwecke. Das heißt, wir haben immer diesen Dual Use und es ist sehr schwierig, da was gesetzlich zu tun, was nicht anderweitig problematisch ist. Ich möchte noch mal ein bisschen ausholen. Wir haben immer kleinere Geräte, sogenannte Constrained Devices, also eingeschränkte Geräte. Die haben wenig Speicher, also Kilobyte, nicht Gigabyte, Megahertz, nicht Gigahertz und Moore's Law, das ist dieses Gesetz, was sagt, alle paar Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von dem Computer. Ist natürlich kein richtiges Gesetz, aber ist seit sehr vielen Jahren tatsächlich so, dass es so ist. Für solche Constraint Devices wird das nicht benutzt, um das Device leistungsfähiger zu machen, sondern um es kleiner zu machen und weniger Strom verbrauchen zu lassen. Das heißt, wir sehen dort, dass diese Devices immer eingeschränkt bleiben und solche Geräte haben heute typischerweise einen Funk mit on-chip, also schon auf dem Prozessor-Chip. Das ist ein Funk, der ist langsamer und energiesparender. Beispiele dafür sind Zigbee und Six-LoWPAN oder auch Bluetooth Low Energy sind Beispiele für solche Datenprotokolle. Diese Constraint Devices sind heute in vielen Geräten, Waschmaschinen, Backofen, Herd, allerdings derweil die meisten davon von diesen Haushaltsgeräten noch nicht am Internet, Spülmaschine. Heizung gibt es schon am Internet, also einige Heizungen können das schon. Fernseher ist definitiv schon am Internet. Wer kann sich an diese Spracherkennung in der Cloud-Geschichte von Samsung erinnern? Der Samsung-Fernseher hat einfach aus dem Wohnzimmer den Audio-Stream 24 Stunden, wenn er eingeschaltet war, ins Internet übertragen, aus meinem Wohnzimmer. Ja? Also Orwell lässt grüßen. Wir haben dort schon interessante neue Security- oder Privacy-Probleme. Und wir haben hier zwei große Probleme. Erstens mal ist es schwierig, solche Devices abzudaten, also ihnen, wenn ein Security-Problem bekannt wird, eine neue Firmware zu verpassen. Und für viele Devices gibt es gar keine Update-Möglichkeit. Also die vorher erwähnten Webcams, die haben eine fixe Firmware gehabt. Der Hersteller ist nicht mehr greifbar oder bringt keine neue Firmware dafür raus. Und damit bleibt das Ding in diesem Zustand und wir können nur hoffen, dass die irgendwann mal aussterben. Wir wissen aber aus Statistiken, dass es da einen Long Tail gibt, nennt man das, dass also diese Devices sehr, sehr, sehr langsam aussterben. Ja, also die bleiben teilweise noch Jahrzehnte am Internet. Ein Beispiel für so ein Constraint Device ist Philips Hue. Philips bringt eine Lampe raus. Das ist eine LED-Lampe, also keine Glühbirne im herkömmlichen Sinne, mit farbigen LEDs, wo man irgendwelche Farbtöne einstellen kann, deswegen auch der Name Hue. Die kommunizieren über Funk, sind also solche Constraint Devices. Der Funk in dem Fall ist Zigbee. Das ist ein Protokoll, was derzeit noch nicht direkt internetprotokollfähig ist. Die nächste Generation von Zigbee wird es sein. Das ist also ein typisches Constraint Device, das kommuniziert nicht direkt mit dem Internet, aber es gibt eine Basisstation. Ohne die Basisstation funktioniert das Ding nicht. Diese Basisstation kommuniziert mit Zigbee, mit den Lampen und die Basisstation wiederum ist mit dem Internet verbunden und mit der Philips Cloud. Und ich kann jetzt diese Lampen fernsteuern, zum Beispiel über ein Handy. Und die Programmierung von diesen Lampen funktioniert nur über die Cloud. Es ist teilweise möglich, dort Lampen von anderen Herstellern anzuschließen. Zum Beispiel Osram hat ähnliche Lampen, die konnte man eine ganze Zeit an die Philips Hue, an die Basisstation anschließen. Also anschließen im Sinne von per Funk anschließen, also keine kabelgebundene Lösung. Und das hat irgendwann eines Tages nicht mehr funktioniert. Also wir sehen hier wieder das Ownage-Problem. Philips ownt diese Lampen, ja. Also die Lampen gehören nicht mir, sondern sie gehören Philips, weil Philips kontrolliert die Dinger. Und wenn die sich entscheiden, dass heute die Osram-Lampe nicht mehr geht, dann geht sie nicht mehr. Und ich kann nichts dagegen machen und vielleicht geht es mal wieder. In dem Fall war es wohl ein Versehen, also irgendeine schlecht getestete Software, die dazu geführt hat, dass es plötzlich nicht mehr ging. Aber vielleicht war es ja kein Versehen. Also wir sehen dieses Onage-Problem hier recht deutlich. Diese Lampen haben dann Security-Researcher vom Weizmann-Institut in Israel zusammen mit einem US-Amerikaner, der da mit dem Digital Millennium Copyright Act das Risiko auf sich genommen hat, Sicherheitsforschung zu machen. Die haben mehrere Schwachstellen in diesen Philips-Lampen gefunden. Erstens mal, wenn ich eine neue Lampe kaufe, muss ich die irgendwie in mein Netz bringen. Das nennt sich Pairing. Das heißt, diese Lampe muss ich einen Meter oder weniger als einen Meter neben meine Basisstation tun, damit die Funkfeldstärke ein gewisses Maß überschreitet und dann weiß die Lampe, okay, die Basisstation ist ganz in der Nähe, ich darf mich jetzt mit der pairen. Sonst haben wir nämlich das Problem, wenn das auf Funkreichweite geht und die Researcher haben herausgefunden, dass nicht alle Funktelegramme, die dafür diesen Check bräuchten mit dieser Feldstärke, nicht alle Telegramme wurden gecheckt. Das heißt, das Pairing war auf Funkreichweite möglich und damit kann ich die Lampe eines Nachbarn klauen, also ownen im Sinne von diesem Pawn. Ja? Das heißt, ich kann damit die Lampe eines Nachbarn kontrollieren und dem das Licht abdrehen. Die Pairing-Keys darüber hinaus, also ich muss ja, jedes Netzwerk ist verschlüsselt, das ist gut, aber diese Schlüssel von meinem Netzwerk muss ich in eine neu gekaufte Lampe ja erstmal reinbringen. Die hat ja meine Schlüssel nicht. Und das passiert beim Pairing und diese Übertragung ist abhörbar, weil der Key, der dafür verwendet wird, ist in jedem Gerät drin. Und den kennt jedes Mitglied vom Zigbee-Konsortium, was eine ganz schlechte Idee ist. Das ist aber ein schwieriges Problem und damit, dieser Key ist 2015 auf Twitter geleakt worden und ist damit natürlich bekannt. Also dieser Pairing-Vorgang ist abhörbar. Was haben die noch rausgefunden? Diese Philips-Lampen können ein Software-Upgrade. Das ist gut, das ist viel besser, als wir vorher gesehen haben bei diesen Webcams, die das nicht können. Und deswegen, die haben dann das geschafft, diesen Key aus der Lampe rauszunehmen und man nennt es einen Side-Channel-Angriff, also man kann den nicht einfach auslesen, sondern man misst die Spannung, den Stromverbrauch von dem Gerät und darüber gewinnt man eine Aussage über den Schlüssel, der da verwendet wird. Dieser Key ist inzwischen auch auf Twitter geleakt. Wenn man da naiv danach sucht, dann kriegt man so eine Fehlermeldung, die sagt, aus Gründen ist es halt nicht verfügbar. Aber wenn man ein bisschen anders schaut, dann sieht man, dass diese Keys geleakt worden sind. Das sind also die beiden vorher erwähnten Keys, der eine für das Pairing und der andere für den Software-Upgrade. Für den Software-Upgrade gibt es schönere technische Lösungen. Man kann nämlich einen symmetrischen, also einen asymmetrischen Key verwenden. Beim symmetrischen Key wird derselbe Key zum Ver- wie zum Entschlüsseln verwendet für den Software-Update. Beim asymmetrischen Schlüssel wird zum Verschlüsseln ein anderer Key verwendet, der sogenannte Private Key. Und zum Entschlüsseln, den das Gerät braucht, ein Public Key. Und ich kann den Private Key nicht aus dem Public Key errechnen. Und damit wäre dieser Angriff nicht möglich gewesen. Das ist nicht was, was man erst seit diesem Zigbee-Vorfall weiß, sondern schon vorher. Leider funktioniert das nicht für das Pairing. Das Pairing ist wirklich ein hartes Problem, weil ich dort irgendwie dem einen Device sagen muss, du darfst jetzt dieser Basisstation vertrauen und der Basisstation sagen muss, du darfst jetzt diesem Device vertrauen. Und das braucht irgendeinen Out-of-Band-Mechanismus, wo halt der Nutzer sagt, irgendeinen Knopf drückt auf beiden Geräten und dann pairen die sich. So, und damit haben wir alle Zutaten für einen Wurm. Das heißt, wir wissen, Pairing geht in Funkreichweite. Der Software-Upgrade-Key ist bekannt. Man könnte jetzt also einen Wurm schreiben, was die Forscher nicht getan haben. Der macht Folgendes, der resettet das Device in Funkreichweite, verpasst ihm eine neue Firmware und mit der neuen Firmware verbreitet dieses Device wieder in Funkreichweite, das auf alle in Funkreichweite erreichbaren Lampen. Die haben ausgerechnet, dass die Abdeckung zum Beispiel in einer Stadt wie Paris gut genug ist, dass alle Lampen in ganz Paris infiziert werden würden. Paris ist relativ dicht besiedelt, aber was kann man mit so einer geownten Lampe tun? Wir haben schon gesagt, wir können dem Nachbarn das Licht abdrehen. aber es sind auch interessante neue kreative, in Anführungszeichen, Angriffe möglich. Beispiel photosensitive Epilepsie. 0,8% aller Kinder sind davon betroffen. Wenn jemand ganz böse ist, könnte er epileptische Anfälle bei Menschen auslösen. Bei Kontrolle von vielen Lampen, wie das mit so einem Wurm möglich wäre, könnte man alle gleichzeitig ein- und ausschalten, was vermutlich dann das Elektrizitätswerk ab einer bestimmten kritischen Masse von Lampen nicht mehr überlebt. Und dann hat man einen Blackout. Und man kann Daten übertragen mit solchen Lampen, mit ganz kleinen Helligkeitsschwankungen, die entweder so schnell sind, dass man sie mit dem Auge nicht wahrnimmt, oder so wenig Helligkeitsdifferenz haben, dass man sie mit dem Auge nicht wahrnimmt. Diese Forscher haben das mit einem großen Teleskop ausprobiert und nennen das Extended Functionality Attacks. Das heißt, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir ignorieren die Funktionalität, die das Device eigentlich hat. Das ist das Beispiel von den Botnets, was die Funktionalität der Webcam komplett ignoriert und diese Webcam für einen Angriff einsetzt. Wir können die Funktionalität reduzieren, also Denial of Service, Licht aus, Ransomware, Misusing, photosensitive Epilepsie und die Funktionalität irgendwie kreativ erweitern. Das war das Beispiel mit dem Teleskop, also MacGyver, sagen die da explizit. Weitere Beispiele sind Stromzähler. Das heißt, ein Stromzähler hat die Abschaltung eingebaut. Das heißt, wenn irgendein Hacker solche intelligenten Stromzähler ownt, dann kann er Haushalte vom Strom trennen. Und wenn er viele Haushalte ownt, kann er viele Haushalte vom Strom trennen. Und dann haben wir den Blackout wirklich. Bei den LED-Lampen ist der Stromverbrauch nicht so groß, dass man da viel Angst haben muss. Aber einen ganzen Haushalt trennen mit allen Devices ist echt gefährlich. Beim Auto, Angriff über die Unterhaltungselektronik auf zum Beispiel die Bremse, haben wir schon gesehen. Also es gab Fälle, wo das möglich war. Medizinische Geräte sind oft unsicher und ich habe es vorher schon erwähnt, dort verhindert die Zertifizierung, die dieses Device wegen der Safety braucht, den Update, wenn ein Security-Problem gefunden wird. Und da haben wir so ein Problem mit der Regulation. Viele Geräte funktionieren nur mit der Cloud. Da muss ich mir die Frage stellen, wer ownt dann dieses Device? Also wem gehört das? Und ich habe eine Denial-of-Service-Attacke, wenn zum Beispiel dieser Cloud-Provider nicht mehr weitermacht. Es gibt zwei Ansätze für Security. Der eine ist, man muss es das erste Mal richtig machen und dann zertifizieren. Das funktioniert für Safety gut, da können wir das. Bereich Flugzeuge, Bereich medizinische Geräte. Die zweite Idee ist, die Security agil zu machen. Das heißt, wenn ich schnell genug reagieren kann und das Gerät patchen kann, dann bin ich in einem guten Zustand. Und diese beiden Welten kollidieren gerade. Ja? Wir haben das Problem, dass medizinische Geräte eben nicht abgedatet werden können, wenn es ein Security-Problem gibt. Letzte Folie. Das heißt, wir haben einen Haufen unterschiedliche Security Requirements, die halt von Ransomware, also irgendwelche Erpressung, bis zu großen Problemen, wenn es zum Beispiel einen Blackout gibt oder ähnliches, reichen. Und der Schneier schreibt hier, dass wir jetzt so in einer Art Flitterwochenphase sind, wo wir alles ans Internet hängen. Er sagt, das Mantra ist Connect it all und spielt damit an auf dieses Mantra von der NSA, Collect it all, also alle Daten sammeln erstmal, wir könnten sie ja irgendwann mal brauchen. Und dass er sagt, wir werden wahrscheinlich dorthin kommen, dass wir merken, dass man bestimmte Geräte nicht ans Internet anschließen soll. Und die zweite Frage ist, hilft uns dann Regulierung, also staatliche Regulierung, weiter? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass im Computerbereich die Regulierung oft nicht so greift. Beispiel Digital Millennium Copyright Act oder Hacker Tools in Deutschland. Das heißt, es kann sein, wir bekommen was, das nicht funktioniert gescheit. Da müssen halt Leute mitsprechen, die von der technischen Seite auch Input liefern. Dann könnte das was werden. Damit bin ich am Ende. Gibt es Fragen dazu? Bitte.
Ich wollte nur fragen, also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man Software schreibt, man natürlich auch, also speziell in so Verbindungen geht, es sie auch so schreiben kann, dass man sagt, ich lasse nur ganz bestimmte Ports zu, nur ganz bestimmte Endgeräte, nur ganz bestimmte Autorisierungen. Wäre das eine sinnvolle Maßnahme, wo man sich darauf verlassen könnte, oder ist das einfach deswegen nicht zuverlässig, weil ich es nie ganz sicherstellen kann, dass das wirklich diese Stelle ist?
Also es ist definitiv so, dass gegenüber dem Standard, also so wie heute Software geschrieben hat, ist viel Verbesserungsmöglichkeit da. Also man kann es viel besser machen. Aber wir haben immer einen Angreifer, in Anführungszeichen, der neue kreative Methoden findet. Also die Idee, dass ich mit einer Lampe über Helligkeitsschwankungen Daten übertrage, die hat sicher der Designer von der Lampe nicht vorhergesehen. Ja? Und solche Angriffe sind schwierig im Vorhinein auszuschließen. Ja? Das heißt, wir werden es immer sehen und wir sehen einfach auch, dass es mit den Werkzeugen, die wir heute verwenden, wobei die Werkzeuge werden besser, wie zum Beispiel Programmiersprache C oder so, bestimmte Bugs gibt, die immer und immer und immer wieder auftauchen, weil die Programmierer immer und immer wieder dieselben Fehler machen mit dieser Programmiersprache. Und das heißt, wenn wir nicht andere Tools mit der Zeit einsetzen, wird es nicht besser. Das Problem ist halt, es gibt wahnsinnig viel Software, die man nicht einfach außer Betrieb nehmen und neu schreiben kann. Das heißt, wir werden damit noch eine Weile leben müssen. Ja.
Mein Punkt war ja in dem Fall eher, dass ich sage, ich beschränke den Zugriff auf das Gerät und sage, ich will nur ganz spezifische Zugriffe erlauben und alle anderen ignoriere ich.
Ja, das ist sicher eine Lösung, insbesondere den Zugriff ganz abzudrehen und zu sagen, es ist einfach keine gute Idee, ein Auto, außer wenn es in der Werkstatt ist, ans Internet anzuschließen. Ja, ist so, dann macht man das einfach nicht und schließt eine ganze Klasse von Problemen aus. Zum Beispiel auch, dass der Hersteller weiß, wann ich wo mit diesem Auto war. Ja? Also das sind ja auch Privacy-Probleme, die da eine Rolle spielen. Und ja, nur wir sind in dieser Flitterwochenphase, wo wir halt derzeit immer noch alles ans Internet anschließen und diese Frage noch nicht stellen. Ja?
Haben wir noch eine Frage?
Ja, also das letzte Beispiel mit dem Auto ist für mich einer dieser typischen Fälle, wo die Möglichkeiten, die geboten werden, durchaus interessant sind, auch für private Nutzung. Gerade mein Auto, das weiß, wo ich bin, erspart mir das Schreiben von Fahrtenbüchern. Die Frage ist nur, wer hat Zugriff auf die Daten? Wie kann ich sicherstellen, dass mein Fahrtenbuch mir gehört, dass ich es verwenden kann und niemand anderer? Also das sind Dinge, wo man das Abdrehen ganz einfach nicht sinnvoll erscheint.
Ja, und dann kommt also natürlich
die Definition, welche Funktion wem zur Verfügung steht, ist eigentlich das, was wir durchsetzen müssen.
Ja, also dazu den Punkt Fahrtenbuch finde ich fast ein schlechtes Beispiel, weil es gibt viele kreative Fahrtenbuchführung, die damit ausgeschlossen wäre. Ja?
Und, was ja durchaus dem Zweck entspricht.
Möglicherweise, da kann man drüber diskutieren. Und was aber natürlich ein Punkt ist, wenn ich einen Unfall habe, weiß man schneller, wo ich bin und findet dorthin. Und zusammen mit irgendeinem Crash Detection, was das Auto ja auch hat, kann das meine Sicherheit erhöhen. Ja? Aber halt um den Preis, dass jeder immer weiß, wo ich bin. Gut. Danke.
Eine Frage sähe ich noch. Wir haben jetzt nicht zwingend Stress, weil wir dann nachher ein bisschen Zeit haben.
Wenn du nach einer staatlichen Regulierung fragst, dann denke ich mir, das wird schwierig, weil die Politik ein ganz eigenartiges Verständnis hat, auch von Software und was sie leisten muss.
Ja.
Ich habe jetzt einfach nachgedacht, was ist, wenn wir einfach fordern, dass die Firmware oder auch die Funktionen, die auf solchen IoT-Devices drauf sind, freie Software sein muss. Würde das die Sicherheit erhöhen oder nicht? Was ist da deine Einschätzung? Und wir haben natürlich wieder das Kommunikationsproblem, dass viele Leute nicht verstehen, dass freie Software oder Open Source sicherer ist als geschlossene, weil sich sozusagen das von der Semantik her im ersten Nachdenken ja eigentlich umdreht.
Ja, also ich glaube, mittelfristig würde es die Sicherheit erhöhen, kurzfristig vielleicht nicht, weil dann einfach mehr Augen da drauf schauen und Bugs finden, die, wenn die Software closed ist, nicht so einfach zu finden sind, wobei wir heute so gute binäre Analyse-Tools haben, die natürlich den Hackern zur Verfügung stehen, ja, dass es eigentlich auch ohne Source-Code möglich ist, die Schwachstellen zu finden. Ich sehe dort eher die Möglichkeit, dass das Zeug wiederverwendet wird und dass zum Beispiel diese Webcams zum Beispiel mit der Zeit, dadurch, dass die Software offen ist und der nächste Hersteller, der eine Hardware baut, diese neue Version der Software hoffentlich einsetzt, die Bugs langsam weniger werden und das Zeug besser wird. Ja? Da sehe ich eine große Chance, weil einfach mehr Augen drauf schauen als irgendein kleines Team, was eine Deadline hat, bis zu der das Ding auf dem Markt sein muss und deswegen Abkürzungen nimmt, die so nicht zulässig sind. Ja. Aber ja.
Auch wenn ich jetzt kommerziell IoT kaufe, da ist zum Großteil offene Software drinnen. Nur halt irgendwelche Urlversionen von der Busybox, Urlversion von DCP-Client, was auch immer, da ist jetzt schon eine Menge Open Source drinnen. Meistens halt eingepackt und gepackt von einer kommerziellen Firma. Das macht es sicherer. Die Leute nehmen einfach die Uralt-Versionen, machen kein Update. Da ist das Problem, nicht ob Open oder Closed.
Ja, genau. Und das hängt zum Beispiel mit daran, dass es oft ist, dass Hersteller zu einem Gerät, also für die Entwicklung, irgendeinen Linux-Kernel mit irgendwelchen Entwicklungstools liefern und es ist total schwierig, diese auf eine neue Version hochzuziehen, nämlich auch schon für die Entwickler. Und damit haben wir immer diesen Lag. Es gibt Tools inzwischen, die da ganz gut sind. Also für Debian gibt es zum Beispiel das Embedded Linux Build Environment, wo ich auf ein Embedded Device an Debian-Distribution drauf tun kann. Und die ist nagelneu und hat alle Security-Fixes, die ich brauche. Und damit, also es gibt Tooling, mit denen man solche Probleme vermeiden kann, wenn sie halt denn mehr eingesetzt werden. Aber wir sehen auch eine Entwicklung in diese Richtung. Ja. Also es wird besser, das sieht man, aber es wird halt langsam besser. Und das, was gleichzeitig, wie viele neue Geräte in den Markt kommen, ist halt mehr als die Entwicklung dort leistet. Also ich glaube, wir werden noch eine Weile spektakuläre Bugs in diesem Bereich sehen. Ja.
Gut. Gut. Dann ganz herzlichen Dank nochmal.
Danke auch.
Wir machen hier gerade eine 2-Minuten-Umbaupause, dann geht es gleich weiter mit Ottmar Lendl vom CERT, Computer Emergency Response Team. Ihr habt ihn gerade schon ganz kurz gehört. Und dann sehen wir uns im Stream gleich wieder, so 2-3 Minuten. Und allen anderen, wer jetzt ganz flink ist, kann sich einen Aufwärmkaffee unten im Café Blüm holen. Das sollte sich gerade noch ausgehen. Alles klar. Bis gleich. Dankeschön. Und danke, Ralf. Thank you.